Willkommen bei 9to5, dem Podcast über originelle Nebeneinkommen, kleine und große Geschäftsideen und allem, was dein Business besser und deine Schwiegereltern stolz auf dich macht. Es ist nie zu spät für einen Plan B. Hier sind deine beiden Gastgeber, Ruben Alvarez und Christian Schmid.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5-Podcasts. Am Mikrofon der Ruben und mir gegenüber wie immer der
Christian. Hallo.
Der Titel der heutigen Episode lautet Dividenden als Nebeneinkommen. Interview mit Benedikt von Dividenden ohne Ende. Heute haben wir den Finanzblogger und Dividenden-Junkie Benedikt zu Gast. Benedikt hat schon immer ein Faible für Side-Hustles gehabt und mit verschiedenen Geschäftsmodellen experimentiert. Als Investor konzentriert er sich auf Dividendenaktien. Wir sprechen mit ihm darüber, warum Dividenden so ein wunderbares Nebeneinkommen sein können.
Hallo und willkommen bei 9to5, Benedikt. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns über Dividenden zu sprechen. Vielleicht kannst du dich unseren Zuhörern kurz vorstellen.
Natürlich, sehr gerne. Also erstmal hallo an alle Zuhörer und auch euch beiden erstmal an der Stelle ein herzliches Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin der Benedikt. Ich bin aktuell 26 Jahre alt und beschäftige mich seit 2011 intensiv mit Dividendenaktien und bin eben auch der Betreiber der Webseite dividendeohneende.de.
Du hast ja schon ganz früh eine Leidenschaft für ja das Sparen, Side-Hustles und Flohmärkte und solche Dinge entwickelt. Das weiß ich zum Teil von deinem Blog und zum Teil auch aus unserem Vorgespräch. Du hast auch einige, wie ich finde, sehr interessante Dinge schon ausprobiert, um nebenbei Geld zu verdienen. Magst du uns dazu was erzählen?
Natürlich, sehr gerne. Also es ist tatsächlich so, dass ich schon einige Sachen probiert habe. Wenn ich jetzt mich mal zurückerinnere an meine Kindheit, da war ich eigentlich schon immer mit auf dem Flohmarkt, habe sehr viel Sachen gemacht. Also ich habe zum Beispiel das Amtsblatt ausgetragen bei uns, das ist so eine kleine Zeitung. Ich muss sagen, meine Eltern haben mich von klein auf schon, also haben mir den Umgang mit Geld einfach beigebracht. Die haben nicht gesagt, okay, wenn ich jetzt was Neues haben möchte, dann bekomme ich das gleich. Ich habe mir das Geld immer zusammensparen müssen und konnte es mir dann halt eben kaufen. Ich war damals der totale Lego-Fan und Lego war teuer, also musste ich irgendwie Geld sparen. Genau. Irgendwann wurde mir das ganze Thema Flohmarkt dann tatsächlich zu zeitaufwendig, dass ich mich dann ein bisschen mehr mit eBay beschäftigt habe.
Was hast du auf den Flohmärkten gemacht? Hast du tatsächlich Stände hast du verkauft auf Flohmärkten oder hast du eingekauft und das dann Dinge wieder verkauft?
Nee, also Reselling habe ich nie gemacht. Mhm. Wir hatten einen riesigen Hobbykeller bei uns und der stand voll mit irgendwelchen alten Spielsachen, mit irgendwelchen alten Klamotten, mit haufenweisen Büchern. Und die Sachen habe ich einfach verkauft dann immer. Genau. Das war relativ oft, immer samstags. Und das Geld, was halt hängen geblieben ist, das durfte ich dann meistens behalten. Das war halt, das war halt so ein Ding. Das hat Spaß gemacht, das war immer ganz lustig, man hat immer ein paar neue Leute kennengelernt. Das war so die Sache. Irgendwann bin ich dann nach München gezogen von meiner Ausbildung und da war ich im Wohnheim. Und das Wohnheim hat mich den Großteil von meinem Gehalt damals gekostet. Es gab tatsächlich auch so 2-3 Monate, wo ich mehr ausgegeben habe für das Wohnheim, als ich verdient habe. Und ich musste mich damals also mit Geld beschäftigen. Und natürlich habe ich dann gegoogelt. Geld verdienen im Internet und sowas. Und ich muss sagen, ich war damals wirklich extrem blauäugig. Also ich habe so Werbung angeschaut. Werbung für 0,01 Cent oder sowas. Das ist wirklich nix. Dann habe ich teilweise so binäre Optionen gemacht. Das war im Endeffekt eigentlich Glücksspiel, aber ich habe mich dann gefühlt wie der größte Daytrader und sowas.
Kannst du immer nur auf steigen oder fallen.
Richtig, ja. Richtig. Innerhalb von 15 Minuten. Und das ist halt einfach wirklich nur Glück. Da gibt es nichts Chart ablesen oder irgendwelche Sachen. Das war einfach nur Glück. Und das Problem war auch immer, dass es dann Emittenten gab. Das heißt, derjenige, der diese Seite betrieben hat, der konnte die Kurse selbst bestimmen. Also es war auch, es wurde dann auch irgendwann auch alles verboten. Das gibt es auch alles gar nicht mehr, ist auch gar nicht mehr legal. Mhm. Naja. Eine Sache, die damit tatsächlich sehr gut funktioniert hat, waren tatsächlich Pfandflaschen sammeln. Mhm. ich hatte da immer so riesige Säcke, so Müllsäcke, und habe dann damit in der ganzen Gruppe und auch im ganzen Wohnheim habe ich die Pfandflaschen eingesammelt und bin dann mit diesen riesigen Säcken durch München gelaufen und habe die dann irgendwann abgegeben. Das hat ganz gut geklappt, ja. Und dann konnte ich halt mal mit meinen ganzen Freunden irgendwie, keine Ahnung, ins Kino gehen, mal in eine Bar gehen. Das war schon so eine Sache. Aber was ich auch gemacht habe zu der Zeit, ist, ich habe natürlich, wenn da mal doch ein bisschen Geld hängen geblieben ist, habe ich halt gewusst, okay, diese ganzen Sachen, die ich jetzt gemacht habe, die meisten davon funktionieren nicht und ich muss trotzdem irgendwie Geld verdienen, beziehungsweise muss mein Geld anlegen. Und dann bin ich wieder auf Aktien gekommen. Und die Story dahinter ist, dass ich halt, dass mein Opa, der hat damals sehr viel Aktien gehabt, hat das aber eher so für sich behalten, hat aber damals sehr viel meinem Dad beigebracht. Und der hat für mich 1999 Aktien gekauft, und zwar Nokia-Aktien. Und die waren zu dem Zeitpunkt echt gut. Man, jeder hat ein Nokia-Handy.
Haben die zu dem Zeitpunkt noch Gummistiefel oder schon Handys hergestellt?
Ja, schon Handys tatsächlich, ja.
Christian ist ja nicht so alt, ja.
Aber es ist schon krass, was die alles mal gemacht haben. Irgendwie.
Ja.
Ist schon ganz lustig. Jedenfalls, also ich meine, dann kam die Dotcom-Blase und erst ging sie total ab. Dann sind sie auch so schnell wieder abgefallen. Und ich weiß, dass mein Dad dann 2002 oder sowas nochmal ein paar Aktien nachgekauft hat. Und dann, ich habe das aber auch, wo ich kleiner war, einfach nie beobachtet oder nie so wirklich mitbekommen. Und ich meine, dann kam 2007 das iPhone raus und dann war Nokia einfach weg. Ja, die haben diesen Trend komplett verschlafen und seitdem gibt's sie einfach nicht wirklich mehr. Und ich habe leider viel zu spät, das war dann Ende 2011, habe ich die verkauft. Oder war es 2012? Ist auch egal. Jedenfalls, ich habe die verkauft und habe das Thema erstmal abgehackt. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, sag mal, ich habe doch über die Jahre ständig Dividenden kassiert. Habe das dann zusammengezählt und dann siehe da, ich bin plus minus null. So, das war für mich tatsächlich ein Augenöffner.
Also du hast die Aktien von 1999 bis 2011 gehalten.
Ja.
Ne, und hast in der Zeit von Nokia regelmäßig Dividenden bekommen.
Genau.
Und obwohl du die Aktien letztlich dann mit Verlust verkauft hast, durch die Dividenden, warst du wieder bei plus minus null, richtig?
Exakt.
Ah, ja. Okay.
Mhm. Ja. Und das war für mich tatsächlich damals ein Augenöffner. Ich habe gesagt, hey, mit Dividenden, da geht was. Habe ich dann ein bisschen mehr beschäftigt damit und habe dann eben meine ersten eigenen Aktien gekauft. Genau.
Was ist denn, bevor wir jetzt über die Dividenden sprechen, was ist denn jetzt aktuell deine berufliche Situation? Aus dem Wohnheim bist du ja glücklicherweise raus.
Richtig, ja. Okay, also ich muss da ein bisschen ausholen. Also ich habe ja im Wohnheim habe ich ja die Ausbildung gemacht zur Fachkraft für Lagerlogistik. Kurz danach konnte ich mich zum Teamleiter hocharbeiten. Mein Vorgänger ging da irgendwie in Elternzeit und hat einen neuen Job gefunden. Und dann konnte ich, dann wurde ich eben Teamleiter. Habe dann auch meinen Logistikmeister in der Zeit noch gemacht. Das war auch alles ganz cool. Aber 2018 habe ich mich dann eben halt wieder mehr damit beschäftigt, mit eben Dividendenaktien, eben halt auch mit meiner eigenen Webseite. Und über diese Webseite kam es dann eben zu einem neuen Job. Den habe ich auch angenommen. Da ging es um das Thema Optionshandel. Da habe ich auch extrem viel gelernt. Ich konnte mich in der Zeit definitiv viel professioneller aufstellen. Bin da jetzt aber nicht mehr.
Ich bin jetzt seit knapp einem Monat selbstständig. Sorry, Bennett, ich muss nochmal kurz
die alles gut.
Chronologie dazwischen. Also du hast eine Webseite gestartet, die Webseite, über die wir nachher auch sprechen, nehme ich an.
Genau.
Ja. Und daraufhin hat dich jemand angeschrieben und dir einen Job angeboten.
Ja. Also, jein. Ich hab dem, demjenigen, ich will jetzt seinen Namen nicht sagen,
ja.
Ich habe demjenigen ein T-Shirt geschickt und einen Brief. Einfach nur so, um Danke zu sagen für die ganzen Videos, für den ganzen Content, den er so macht. Überhaupt nicht mit dem Hintergedanken, da mal irgendwie was beruflich zu machen. Und natürlich, ich wollte natürlich auch ein bisschen irgendwie meine Webseite bekannter machen, klar. Und ja, und dann kam es halt zu ein paar Gesprächen. Ich war dann nochmal vor Ort bei ihm, habe mir das angeschaut. Es hat mir alles ganz gut zugesagt. Und dann habe ich mich kurz daran dafür entschieden, das zu machen. Mhm. Und wie gesagt, ich habe da sehr viel gelernt. Es war definitiv eine coole Zeit. Ja, aber jetzt habe ich mich selbstständig gemacht.
Hast du denn, oder war das eine einmalige Sache, dieser T-Shirt-Versand an diesen Herren, der dich eingestellt hat? Oder hast du es jetzt
es war
generell so als Art Propagandamaßnahme oder Werbemaßnahme?
Nee, gar nicht. Es war eine einmalige Sache. Ich habe das drei Leuten geschickt. Ja, es ist einmal dem Tim Schäfer nach New York. Okay. Das weiß man ja. Und dann gibt es
Hallo, Tim.
Noch einen. Natürlich, liebe Grüße an Tim an der Stelle. Genau. ja, Tim ist echt ein krasser Typ. Ich habe den damals auch in New York kennengelernt. Richtig bodenständiger Typ. Und Dave, er wohnt halt einfach mal 100 Meter von der Wall Street. Das finde ich einfach immer heute noch so krass.
Ja, es ist immer interessant, ihn zu beobachten oder dabei zu sein, wenn er die Videos einstellt auf seinem YouTube-Kanal. Da spricht ja er auch so von alltäglichen Sachen, ne? So von seinem Kauf beim Supermarkt.
Oder, ja. Genau. Aber der YouTube-Kanal geht gerade richtig ab.
Das stimmt, richtig gut.
Ja. Mhm. Ja, das ist wirklich ein interessanter Ansatz auch jetzt vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen von 9to5, die vielleicht noch so Anfang 20 sind oder jetzt darüber nachdenken, sich einen Job zu suchen. Ich finde das einen sehr interessante Art der Initiativbewerbung. War es ja noch nicht mal wirklich, aber einfach so an Menschen heranzutreten. Ich nehme an, dass das auch Menschen waren, die dir wirklich auch viel gegeben haben und die dir was bedeutet haben und dann als Dankeschön eine Kontaktaufnahme so zu machen, finde ich einen guten
Punkt. Natürlich, ja, das stimmt. Ich wollte halt mal irgendwie nicht den klassischen Weg gehen, einfach nur irgendwie was schreiben. Ich wollte halt mal irgendwas schicken, was euch dann im Kopf bleibt. Keine Ahnung.
Also über Optionen werden wir heute nicht sprechen. Das ist vielleicht auch nochmal irgendwann ein Thema für einen anderen Podcast. Mhm. Dividenden ist ja jetzt dein Thema. Du bezeichnest dich ja auch als Dividenden-Junkie auf deinem Instagram-Account. Und der Aufhänger dieser Episode ist ja Dividenden als Nebeneinkommen. Jetzt ist für viele die Frage, kann ich denn überhaupt in dieses Nebeneinkommen investieren, kann ich dieses Nebeneinkommen überhaupt aufbauen, ohne ein totaler Aktienkenner zu sein, ohne mich, ich sag jetzt mal, im Zweifel täglich mit Aktienkursen und sowas beschäftigen zu müssen?
Na, definitiv, na klar. Also eins vorweg, man muss definitiv kein Experte sein, aber man sollte schon wissen, was man tut, natürlich. Wenn man jetzt irgendwie blauäugig dahin geht und die nächstbeste Aktie, die irgendwo vorgestellt wird, kauft, das ist keine langfristige Strategie, damit wird man definitiv nicht erfolgreich. Ich bin ein großer Freund davon, mir eben Unternehmen ganzheitlich anzuschauen. Was ist deren Geschichte? Wo kommen die her? Was waren die Beweggründe der Gründer damals, um dieses Unternehmen zu starten? Und was ist heute deren Geschäftsmodell? So, das Ganze hilft mir dabei irgendwie, dieses Unternehmen näher zu verstehen. Und wenn ich das Unternehmen verstehe, dann halte ich das auch während einem Crash aus. So, dann kaufe ich nicht irgendein Wertpapier, ich kaufe ein Unternehmen, ich beteilige mich an einer tollen, großartigen Firma. Ja? Und dafür muss ich kein Experte sein. Also ich sage es jedem immer, geh raus mit offenen Augen und du wirst überall tolle Chancen finden. So, jeder rennt mit einem iPhone durch die Gegend, na gut, kauf dir eine Apple-Aktie, geh in den Supermarkt, hast du hier Shampoos, okay, Head & Shoulders, okay, kannst du Procter & Gamble kaufen. Du hast L'Oreal, überall Schminksachen, du hast Ben & Jerry's Eis von Unilever. Na, also es sind wirklich diese alltäglichen Sachen. Und diese Aktien zeichnen sich halt eben dadurch aus, dass die langfristig im Kurs steigen, aber auch in der Dividende. Und naja, also ich definitiv, blindes Buy and Hold funktioniert nicht. Dass man jetzt einmal kauft und nie wieder hinschaut, das wird nicht funktionieren. Siehe Nokia. Nokia war ein tolles Unternehmen, aber haben irgendwann den Trend verpasst und kam da nicht hinterher. Ich würde empfehlen, dass man mindestens einmal im Jahr drüber schaut und guckt, okay, passt bei den ganzen Unternehmen noch alles, läuft das und dann okay. Aber täglich drauf schauen muss man nicht.
Benedikt, was weckt denn bei dir denn das Interesse für ein Unternehmen? Du hast gerade gesagt, okay, du gehst, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du in einen Supermarkt reingehst und dir die Haarspülungen anschaust oder die Shampoos. Wie kommst du denn auf ein Unternehmen? Was ist so der Impuls, dich für ein Unternehmen zu interessieren und die denn näher zu betrachten?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich sind es, gut, jetzt natürlich auch durch meinen Blog, sind es natürlich die Sachen, dass ich natürlich jede Woche schaue, okay, welches Unternehmen kann ich vorstellen? Und dann schaue ich natürlich, okay, wie lange zahlen die schon Dividende, wie lange sind die schon am Markt, wie schaut der Aktienkurs aus? Und generell auch, in welcher Branche sind die? Wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem eigenen Portfolio sehr viel Technikunternehmen schon habe, kann ich mal sagen, okay, dann kaufe ich mal vielleicht hier was nach oder Biotech oder Konsumgüter, vielleicht auch Energieversorger, generell solche Geschichten. Also dass man sich halt, ja, dass man sich einfach breiter aufstellt. Das ist auch wirklich das A und O. Auch wenn ich mich jetzt mit Dividendenaktien beschäftige und gerade wenn ich mich mit Einzelaktien beschäftige, man muss sich breit aufstellen. Diversifikation ist das A und O. Wenn man das nicht macht, dann kann man dafür eine ganz ordentliche Klatsche bekommen. Ja.
Jetzt nehmen wir mal an, du machst jetzt so deinen Spaziergang. Ich muss jetzt gerade an Tim Schäfer denken, der das ja auch immer macht, der durch New York spaziert und dann einfach so über Geschäfte spricht. Du gehst jetzt spazieren in München oder wo auch immer und dann siehst du McDonald's. Okay, dann schreibst du McDonald's auf deine Liste und dann gehst du weiter und dann siehst du jemanden rauchen und dann schreibst du Philip Morris auf deine Liste und dann gehst du noch zum DM-Markt und siehst dann, was weiß ich, Guard oder was auch immer und schreibst noch Procter & Gamble auf deine Liste. Das ist ja jetzt so ein Ausgangspunkt. Was müssen diese Unternehmen oder diese Aktien dir noch bieten, um für dich als Dividendeninvestment interessant zu werden? Was sind so die, grob gesagt, die Kriterien?
We'll be right back.
Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen, 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9to5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend Boss ist ab sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt. Also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
Ja gut, also für mich ist extrem wichtig, dass die Dividende, diese Zahlen, erstmal schon seit längerer Zeit gezahlt wird und nicht erst jetzt plötzlich neu. Also da gibt es dann sogenannte Dividendenkönige, die zahlen seit über 50 Jahren jedes Jahr eine steigende Dividende, also jedes Jahr mehr. Und Dividendenaristokraten, die seit 25 Jahren das ganze Spiel mitmachen. Aber ganz wichtig ist mir dabei auch die Dividendensteigerungsrate. Das heißt, es gibt tatsächlich Unternehmen, die halt 10-20% mehr Dividende als im Vorjahr ausschütten, und das Jahr für Jahr. Das ist schon ziemlich cool. Wenn man sich jetzt mal überlegt, 10-20% Gehaltssteigerung im Jahr, das ist schon sehr cool. Wer bekommt das schon?
Ja. Ist also das ist für mich ein riesen Beispiel, Faktor. Ist McDonald's ein Dividendenaristokrat oder ein Dividendenkönig?
Dividendenkönig dürften es noch nicht sein, aber Dividendenaristokrat auf jeden Fall, ja.
Okay, das heißt, die würden jetzt, ich versuche jetzt mal sozusagen die Position eines Aktienanfängers einzunehmen. Ich interessiere mich jetzt eben für McDonald's und ich habe jetzt den ersten Haken gesetzt. Okay, die zahlen schon seit mehr als 25 Jahren eine steigende Dividende. Was ist für dich jetzt noch wichtig?
natürlich auch der Kurs. Ne? Also dass die Aktie langfristig gesehen immer nach oben geht. Und dann, da hilft es auch, wenn man sich den ganzen Chart logarithmisch anzeigen lässt. Das heißt, nach prozentualen, also nach Prozenten gerichtet, nicht nach dem Geld. Das flacht die ganze Kurve meistens so ein bisschen ab und zeigt das schönere Wachstum. Aber natürlich ganz wichtig ist auch die Zukunftsaussichten. So, wenn ich mich jetzt selber damit nicht wohlfühle, okay, McDonald's, das ganze Thema Fast Food, die Leute ernähren sich ungesund, ist das wirklich ein Zukunftsding? Wenn man sich damit nicht wohlfühlt, dann kauft man es nicht. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, eben, dass man sich mit den Unternehmen, dass man sich in sein Depot reinholt, dass man sich damit wohlfühlt. Und ansonsten stoße ich die in dem nächsten Crash, wenn die immer 10-20% wieder runtergehen, stoße ich die wieder ab. Das darf nicht passieren.
Eine Frage, die ich da hätte, weil gerade mal die Begriffe Dividendenkönige, Dividendenaristokraten, welche Gruppen gibt es denn dann noch?
Oder es gibt nur diese zwei? Adel. Nee, es gibt Dividendenadel, die zahlen seit 15 Jahren.
Genau. Okay, und zwischen 15 und 50 sind die Aristokraten und ab 50 bist du dann der König.
Ja, richtig. So, also es gibt auch noch Unternehmen, die noch deutlich länger Dividende zahlen, dafür aber nicht jedes Jahr steigern konnten. Mhm. Also meines Wissens sind Dividendenkönige das Höchste, ja. Mhm. Aber trotzdem, es gibt ein paar kanadische Banken, die seit 1828 oder sowas jedes Jahr Dividende zahlen.
Das ist schon. Und das steigend?
Nee, eben nicht steigend.
Ja. Okay.
Das heißt, wenn die Dividendenkönige, die für 50 Jahre eine Dividende zahlen, die muss auch steigend sein, ja? Also es reicht nicht, dass die nur durchgängig gezahlt haben. Also das ist ja vor allen Dingen bei den Krisen ja auch immer interessant. Da guckt man ja mal besonders hin, was war 2008, haben die da eine Dividende überhaupt geschafft, ne? Weil da fallen ja dann schon einige durch das Raster. Das heißt aber, die muss steigend sein. Es reicht nicht, dass man seit 150 Jahren überhaupt eine Dividende zahlt.
Ganz genau. Mhm. Ja, das ist eben auch das Interessante, weil gerade, also ich meine, jemand, der seit 50 Jahren jedes Jahr zahlt und steigern kann, der hat ein extrem erprobtes und etabliertes Geschäftsmodell. So, die wissen ganz genau, was sie tun. Und, das ist mir auch immer noch ganz wichtig, diese Firmen werden alles dafür tun, dass sie diese Rekordzahl, diesen Track Record, dass sie den weiter aufrechterhalten.
Das ist sehr viel Druck für die Unternehmen, nicht? Also ich meine, ich stelle mir gerade vor, oder ganz anders gefragt, gibt es denn da Warnsignale, ab wann ein Dividendenkönig droht abzuschmieren oder wo
Natürlich.
Oder wann gehen die Alarmglocken an?
Ja, wenn die Ausschüttungsquote zu hoch ist. Das heißt, wenn die Firma mehr Geld ausschüttet, als sie eigentlich einnimmt. Natürlich, ich meine, das kann nicht lange gut gehen. Viele von den Unternehmen haben definitiv Cash-Reserven, klar. Aber das ist auch nicht Ziel des Ganzen, dass jetzt da die Dividende mit Zwang und mit Druck irgendwie gezahlt wird, nur dass die Investoren glücklich sind, wenn ich dadurch mein Unternehmen kaputt mache. Da muss ich sagen, da bin ich auch sehr froh darum, dass Shell aktuell die Dividende gekürzt hat. Ich meine, mir tut es irgendwo weh, na klar. Es ist schade, dass die Dividende gekürzt wird, aber es ist einfach halt nicht profitabel aktuell. Und wenn die jetzt auch noch anfangen, die Dividende, diese extrem hohe Dividende, das waren ja 8% oder teilweise noch mehr, dann ist, wo die abgefallen sind, war die Dividende ja bei 15-20%. Das ist ja viel zu viel. Und die verdienen das aktuell nicht. Also die würden das Unternehmen kaputt machen, nur um die Dividende zu zahlen. Das ist natürlich nicht Sinn des Investors, klar.
Die Zahlen, die du jetzt genannt hast, das ist ja die sogenannte Dividendenrendite. Kannst du unseren Zuhörern das vielleicht auch nochmal kurz erklären, wie man überhaupt zu dieser Zahl kommt?
Natürlich. Man hat den Aktienkurs. Ich sage jetzt mal einfach, der ist bei $100. So. Und dann schüttet die Firma jedes Jahr, sage ich jetzt mal, 2,50 Euro aus an die Investoren. Dann hat man eine Dividendenrendite von 2,5%. Ganz simpel, ja.
Genau. Und das ist ja bei amerikanischen Unternehmen, die schütten ja in der Regel alle 3 Monate aus, dann müsste man einfach diese kleinen Beträge sozusagen zusammenrechnen. Und gucken, wie viel das im Jahr ist, und dann hat man die Quote.
Ja. Es gibt tatsächlich auch einige Unternehmen, die 12-mal im Jahr zahlen. Also so Monatszahler gibt es auch. Das ist eigentlich auch ganz cool. zeichnet sich aber dadurch wieder aus, dass die Kurse bei denen oft nicht so toll sind.
Also wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne ein Nebeneinkommen haben und das über Dividenden machen, dann könnte ich ja theoretisch, wenn ich jetzt, bleiben wir bei Shell jetzt als Beispiel, ich habe jetzt Shell-Aktien gekauft, 8% Dividendenrendite, ich habe für 1.000 Euro Aktien, dann bekomme ich ja jedes Jahr 4x20 Euro überwiesen.
Ja.
Das wäre ja dann mein Cashflow, das wäre mein Nebeneinkommen, richtig?
Genau, richtig, ja.
Oder geht da noch irgendwie Geld von ab?
Nee, natürlich. Also klar, du zahlst von deiner Dividende, musst du auch die Quellensteuer zahlen, je nachdem, in welchem Land die Dividende erhoben wird. Und du hast natürlich auch das ganze Thema Steuern. Ja, du hast die Kapitalertragssteuer, die musst du ganz normal zahlen. Je nachdem, ob du noch in der Kirche bist, musst du auch noch die Kirchensteuer zahlen und Soli. Also diese ganz normalen Geschichten eben, ja.
Wenn ich anfange, habe ich ja noch diesen Freibetrag, ne, von 800 Euro, 801 Euro im Jahr.
801, genau, ja.
Den das heißt, bis 800 Euro im Jahr könnte ich Dividenden mir überweisen lassen von den Unternehmen, ohne dafür steuerpflichtig zu sein, richtig?
Genau, ja. Das ist auch nochmal ein Vorteil.
Jetzt haben wir ja schon so, ich denke, die Hauptkriterien genannt. Also du guckst auf den, darauf, wie lange die die steigende Dividende zahlen. Du guckst darauf, wie hoch die Dividendenrendite ist. Hast du da so einen Wert, ab dem Unternehmen für dich attraktiv werden? 3%, 4% oder ist dir das relativ egal?
Nee, also mir persönlich ist es tatsächlich gar nicht mehr so wichtig, dass die Dividendenrendite an sich hoch ist. Wichtiger ist mir die Dividendensteigerungsrate. Das Ding ist, die Dividenden, die ich aktuell bekomme, die reinvestiere ich wieder. Das heißt, ich bin noch nicht, natürlich, ich bin noch nicht auf die, auf das Geld angewiesen, dass es da alle schüsselang ankommt. Ich reinvestiere das wieder und, dann schaue ich halt eben, dass es in vernünftige Unternehmen geht, die halt eben langfristig steigen und sehr gutes Dividendenwachstum haben, weil dann kommt irgendwann der Zinseszins eben zum Tragen. Und dann macht das ganze Thema eben Spaß. Wenn ich jetzt natürlich, keine Ahnung, beispielsweise an meinen Vater denke, der sagt, okay, in ein paar Jahren möchte ich in Rente gehen, dann möchte ich von der Dividende leben, der hat einen anderen Ansatz. Der kann nicht dieselben Unternehmen wählen wie ich, der muss Unternehmen nehmen, die halt eine höhere Dividendenrendite haben. Oft haben die aber halt nicht so ein starkes Dividendensteigerungs, Dividendenwachstum von Jahr zu Jahr. Genau. Mhm. Also es ist eben halt sehr, sehr typabhängig, welche Dividendenaktien zu einem passen.
Jetzt würden die meisten sagen, wenn jemand junger Mensch anfangen soll zu investieren, dann soll er sich einfach einen ETF-Sparplan einrichten. 70% MSCI World und 30% Emerging Markets. Das ist ja immer so das, was auf den Blogs empfohlen wird. Warum sagst du, ja, kann man machen. Du hast ja auch einen kleinen Anteil von ETFs in deinem Portfolio. Ja. Aber warum sind für dich Dividendenaktien noch interessanter?
Naja gut, zum einen ist es natürlich das Ding, dass ich mich, wie gesagt, halt im Unternehmen beteiligen möchte. Ich möchte mir meine Unternehmen raussuchen und möchte sagen, hey, die Firma, die weiß, was sie tut, der vertraue ich und dem, da gebe ich mein Geld hin. Mit dem ETF versucht man ganz, um es mal ganz pauschal zu sagen, man versucht mit dem Markt zu gehen. So, und der Markt macht im Schnitt seine 8% im Jahr. Mal mehr, mal weniger, das kann man definitiv jetzt nicht irgendwie in Stein meißeln, aber im Schnitt sind es 8%. Wenn ich jetzt natürlich mehr machen möchte, dann muss ich mir die Creme de la Creme raussuchen. Ich muss mir die besten Aktien raussuchen, die wunderbar performen, und dann ist es definitiv möglich, mehr als 8% zu machen. Mhm. Klar, ja.
Jetzt eine Frage, für jemanden, der gerade frisch anfängt, sagen wir mal ganz salopp, keine Ahnung hat, für den ist natürlich dann das Thema Dividendenstrategie sicherlich ein böhmisches Dorf. Ja. Kann man denn Menschen, die jetzt nicht so in dem Thema drin sind und sich auch die Mühe machen, sich mit den Unternehmen auseinanderzusetzen, doch dann nahelegen, einen ETF-Sparplan oder zumindest mit einem ETF-Sparplan zu beginnen?
Natürlich, klar. Es ist alles besser, als das Geld auf dem Sparplan, auf dem Sparbuch liegen zu lassen. Natürlich. Also sehr viele meiner Freunde haben auch mit einem ETF-Sparplan angefangen, haben da erstmal ihr Geld rein investiert und haben dann irgendwann gesagt, hey, das macht ja echt Spaß und du schaust drauf und das wird mehr und das funktioniert, das ist echt cool. Und dann beschäftigen sie sich ein bisschen mehr damit. Dann lesen sie auf meinem Blog die neuesten Unternehmensvorstellungen und sagen, hey, das klingt interessant, da kann ich mir auch mal ein bisschen was kaufen. Dann fangen sie mit Einzelaktien an. So. Und wenn man dann noch mehr machen möchte, dann kommt halt eben das Thema Optionshandel ins Spiel, weil das kann man echt wunderbar verknüpfen. Aber das ist also
das Thema. Man wächst praktisch in das Spiel hinein.
Ja, also, finde ich schon.
Ja. Nein, ich habe deswegen gefragt, weil, eine kleine Anekdote, meine Nichte hat in der Vergangenheit jetzt einen Sparplan abgeschlossen und ich war doch ein wenig bestürzt, als ich erfahren hatte, dass sie es über ihre Sparkasse gemacht hat und so eine Art Fondsparen, wo du praktisch 12 Monate einzahlst, um die Gebühren erstmal abzutragen.
Ach, krass.
Und, jetzt bin ich gerade dabei, mit ihr das Thema nochmal anzugehen und ihr auch mal den ETF-Sparplan nahezulegen. Man, sie ist Anfang 20, sie ist relativ jung. Aber auch nicht so in dem Thema drin, wie du vielleicht, aber zumindest kann sie da vielleicht ein bisschen Blut lecken. Vor allen Dingen hat sie auch nicht diese riesen Abschläge, die man ja sonst, wenn man über die Sparkasse...
Das ist schon krass. Also, ich meine natürlich, man muss auch verstehen, wie Banken funktionieren und wie die ihr Geld machen. Aber ich bin halt einfach generell ein Fan davon, oder ich bin Freund davon, dass ich einfach die Kontrolle selber darüber habe. So, ich will die Kontrolle nicht abgeben über mein Geld. Ich möchte es einfach selber machen. Und wenn ich mich wirklich nicht groß damit beschäftigen möchte, dann nehme ich einen ETF, lass den laufen und gut ist. Auch ein Fondsmanager weiß oft nicht mehr wie der Markt. Ne? Also, von daher, schwierig. Aber alles besser wie nichts.
Ja, das ist richtig, ja.
Gut, bei der Dividendenstrategie hast du natürlich noch, finde ich, also aus meiner Sicht ein Vorteil, dass du nämlich einen Cashflow hast. Den hast du ja bei einem ETF-Sparplan in der Regel nicht. Da sparst du ja sozusagen ganz viel Geld an, um dann irgendwann so nach der 4%-Regel sozusagen wieder was zu entnehmen. Also es gibt natürlich auch die Ausschüttenden, aber ich sag jetzt mal, die meisten machen es ja so, dass sie Kapital bilden damit. Und bei Dividendenaktien, du reinvestierst jetzt alles, aber theoretisch könntest du damit ja auch dein Netflix-Account bezahlen jeden Monat oder sonstige Ausgaben refinanzieren.
Ja, es ist richtig. Ist es so eine kleine... Sorry?
Ich denke nur an Shampoos, die du damit kaufen kannst. Ja.
Kostenlose Cheeseburger.
Genau.
Nee, es ist so eine kleine Motivation für Investoren immer. Ich finde es schon cool, wenn man so auf sein Konto schaut und sieht, ah, cool, schon wieder 50 Euro und hier schon wieder. Und das macht dann schon Spaß. Klar, das hat man bei dem ETF nicht. Das ist richtig.
Ja, da ist es ein bisschen weiter weg, ne? Oder ist es ein bisschen abstrakter. Und bei Dividenden klingelt es dann auch mal im Portemonnaie. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, dein Blog Dividende ohne Ende? Du stellst ja dort Unternehmen vor, wie du es eben auch schon angedeutet hast, du gehst historisch vor, stellst die Gründer vor und so die Anfänge und was die motiviert hat und zeichnest im Grunde so ein Porträt von für dich interessanten Unternehmen. Wie bist du darauf gekommen? Hast du das anfänglich eher so für dich selber gemacht und gedacht, ich mach's jetzt sowieso, dann kann ich es auch veröffentlichen oder hast du dann
klar? Also das Ding ist tatsächlich, über Dividendenaktien kann ich immer und stundenlang reden. Auch in meinem Freundeskreis. Und die mussten das auch alles mitmachen. Die haben dann auch 100.000 Mal die Story gehört. Und haben es irgendwann kam mein Kumpel Janis zu mir und hat gesagt, hey, mach doch mal eine Webseite darüber. Und ich habe ja 2016 begonnen, Webseiten zu bauen. Ziemlich viel Affiliate-Marketing und solche Geschichten. Auch so ein kleiner Side-Hustle von mir. Und dann Das Problem war halt bei diesen Seiten, dass da eigentlich nie eine Leidenschaft dahinter war. Ich habe diese Produktvorstell-Webseiten gemacht und hab dafür nicht gebrannt. So, und irgendwann sind die ganzen Themen wieder eingeschlafen. Ja, und bei Dividenden...
Was ist zum Beispiel für Produkte?
Getreidemühlen, Lichtwecker, Tageslichtlampen und so verschiedene Sachen. Keine Ahnung. Okay. Ich habe irgendwelche Produkte gesucht, über die ich schreiben kann, wo vielleicht noch nicht ist, so die starke Konkurrenz da ist. Und ich muss sagen, diese Webseiten gibt es auch heute noch und die erwirtschaften mir tatsächlich auch noch so ein bisschen Geld. Okay. Das ist nicht sonderlich viel, aber es ist ein schönes Nebenbeieinkommen und definitiv jetzt auch passiv, weil ich seit Jahren nichts mehr dafür gemacht habe. Aber also kurz war es dann, irgendwann hat mein Kumpel zu mir gesagt, bitte? Ja.
Sorry, ich muss da nochmal nachhaken. Also du hast dir ein Produkt rausgesucht wie ein Wecker und hast dann angefangen, über diesen Wecker zu schreiben, also einen Blog eigentlich dazu gemacht.
Richtig, ja.
Und über den Content sind Leute auf deine Seite gekommen und dann war irgendwo auf der Seite ein Link zu, was weiß ich, Amazon, wo man den Wecker kaufen kann.
Genau, richtig, ja. Und dann bekommst du halt eine kleine Provision. Also der Kunde zahlt keinen Cent mehr, aber du bekommst halt eben von Amazon dann eine kleine Provision, ja. Das habe ich auch auf meiner jetzigen Seite noch drauf. Da habe ich, das stelle ich so ein paar Finanzbücher vor. Aber wenn man die dann über Amazon kauft, dann werde ich daran auch beteiligt.
Und wie viele dieser Seiten hast du betrieben?
Fünf oder sechs, sowas.
Also praktisch zu jedem Produkt eine Seite oder waren es Produktgruppen, die du über diese Seiten vorgestellt hast?
Also das eine Thema waren zum Beispiel wirklich dieses ganze Thema Mühlen. Da habe ich dann Flockenquetschen vorgestellt, Getreidemühlen, ich habe Salz- und Pfeffermühlen vorgestellt. Ich habe also Zeug gemacht auf so viele kleinere Randprodukte. Ich habe so eine Knoblauchmühle, Chilimühle, keine Ahnung, also solche Kleinigkeiten auch. Und ja, das waren so meine Anfänge mit dem Webseitenbauen. Das hat Spaß gemacht, ich konnte mich da ein bisschen rein vertiefen. Das hat schon gepasst, ja.
Sehr interessant. Du hast wahrscheinlich da auch viel gelernt übers Bloggen und über Content Marketing, SEO und so weiter, oder?
Definitiv, ja, ja. Aber da muss ich sagen, das hat wieder ein bisschen das Problem von meiner jetzigen Webseite. Also ich meine, Dividende ohne Ende ist halt ganz klar ein Leidenschaftsprojekt. Und es fällt halt dann schon schwer, irgendwie. Also ich meine, das ist halt ein hausgemachtes Problem. Wenn ich über eine Firma schreibe, die keiner kennt, dann sucht auch keiner nach der Firma. So, als dann diese ganzen Gold Nuggets, sag ich jetzt mal, die eigentlich halt keiner kennt, die kennen halt nur dann meine Stammleser, die halt wirklich jede Woche auf meinen Blog gehen und sich dann die neuesten Artikel durchlesen. Das ist halt so ein bisschen das Problem.
Das heißt, du müsstest eigentlich über McDonald's schreiben oder Coca-Cola.
Nur über die beiden. Ja. Aber oft sind halt die Aktien, die jeder hat, auch nicht unbedingt die besten. Es gibt da wirklich so viele Hidden Champions, sag ich mal, die halt eher so, keine Ahnung, Zulieferer sind von Apple zum Beispiel. Oder Zulieferer dann für die Halbleiterindustrie, ASML, Lam Research, es sind richtig coole Unternehmen dabei, die man halt erstmal so gar nicht auf dem Schirm hat.
Aber ich glaube, das würde auch nichts bringen, jetzt über die großen Firmen zu schreiben, weil über diese schreiben ja sicherlich viele andere Blogs ja auch.
Ja, ja.
Deswegen ich den Gedanken ja gar nicht so schlecht finde, so mal diese Hidden Champions, auch wenn du vielleicht nicht sehr viel Traffic darüber bekommst, aber zumindest könntest du dich dann als, als Regenmacher in irgendeiner Form herausstellen. Oder weil über deinen Blog man halt diese kleinen Unternehmen, die man gar nicht auf dem Schirm oder auf dem Radar hat, erfährt man nicht. Gibt's ja, ich glaube, da die Seite fool.de, die betreiben ja auch viele Ableger und soweit ich weiß, und konzentrieren sich dann auch gut. Also ein Produkt, die bieten ja mehrere Programme an, aber eins dieser Programme ist in der Tat auf diese kleinen Unternehmen konzentriert, die keiner kennt, diese, wie du sagtest, Hidden Champions. Aber das ist halt nur ein Teil von dem ganzen Portfolio. Ja, natürlich berichten die auch über Coca-Cola und Shell.
Ja, klar.
Damit ziehen sie wahrscheinlich die Leute auf die Seite.
Ja, das Ding war halt damals, wo ich die Seite gestartet habe. Ich habe mir überlegt, okay, was mache ich? Wie mache ich das? Und für mich war eigentlich schnell klar, dass ich halt nicht so eine typische Finanzblog-Seite haben möchte, wo ich dann wieder drauf schreibe, yo, diesen Monat kamen 2,50 Euro von Microsoft rein. Also nicht diese Depot-Updates. Ich wollte irgendwie halt meinen Lesern einen Mehrwert bieten. Und wie gesagt, für mich ist es halt extrem wichtig, ein Unternehmen zu verstehen. Weil ganz ehrlich, alles, was über diese Firma bekannt ist oder was wo wir an Infos rankommen, was öffentlich auffindbar ist im Internet, das ist eingepreist. Das ist schon im Aktienkurs drin. Und von daher ist es halt für mich wichtig, dass ich Unternehmen verstehe, ganz nach Buffetts Motto, kauf eine Aktie, die du verstehst. Und dann halte ich die halt eben auch im Crash und sage, okay, jetzt ging es mal ein bisschen bergab, jetzt kaufe ich nach, weil für mich das langfristig eben passt. Es macht es mir halt auch leichter und ich denke halt eben auch meinen Lesern.
Ja. Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Als du das eben gesagt hast mit der Story und der emotionalen Geschichte, ich bin da ganz anders gepolt, ehrlich gesagt, weil ich genau diese Stories und emotionalen Sachen eigentlich komplett rauslasse bei meinen Dividendenaktien. Aber wo du natürlich vollkommen recht mit hast, ist, wenn du dich identifizieren kannst mit dem Unternehmen und den Gründern, dann bist du in der Krise tatsächlich, glaube ich, dagegen immun, diese Unternehmen so schnell abzustoßen, weil das diese emotionale Bindung an dem Punkt dann auch einen Vorteil hat. Welches Endziel hast du mit deinen Investitionen? Bist du ein Anhänger der FIRE-Bewegung? Möchtest du in die finanzielle Unabhängigkeit? Was schwebt dir vor?
Also finanzielle Unabhängigkeit definitiv. Ich meine, klar, das ist doch ein richtig geiles Ziel, wenn man irgendwann finanziell einfach für sich und seine Familie vorgesorgt hat, klar. FIRE jetzt allerdings nicht. Naja, vielleicht teilweise. Also nicht, ich finde schon, dass man im Heute leben muss. Ne? Es ist leider so, keiner weiß, wann die Tage gezählt sind. Das kann ja alles schon viel schneller vorbei sein, wie es eigentlich ist. Von daher will ich definitiv mein Leben leben. Und den ersten Schritt habe ich jetzt gemacht, dass ich jetzt eben selbstständig bin und mich nur noch um die Sachen, mich den Sachen widmen kann, die mir eben mal Spaß machen, die mir eben liegen. Aber natürlich verschwende ich jetzt auch nicht mein Geld. Und das Geld, das ich habe, das investiere ich eben wieder. Ich meine, logisch, da fällt es mir natürlich dann auch leicht, wenn ich jede Woche ein tolles Unternehmen kennenlerne. Aber das Endziel, finanziell abgesichert zu sein, definitiv, klar.
Ja. Okay. Ja, super. Benedikt, vielen Dank für deine Ideen und deinen Input. Gerne. Wir verlinken natürlich deinen Blog, Dividende ohne Ende, in unseren Shownotes. Gibt's sonst noch, du hast einen Instagram-Account, gibt's sonst noch Adressen, die für unsere Zuhörer interessant sind?
Puh, gute Frage. Tatsächlich muss ich da jetzt ein bisschen mehr Vollgas geben, dass ich dann es vielleicht auch irgendwann mal auf LinkedIn oder Xing oder auf sonstigen Portalen noch meine Artikel ein bisschen mehr teile. Dann findet man mich da vielleicht auch. Eine Sache, die vielleicht auch noch für den einen oder anderen interessant ist, der jetzt vielleicht gerade am Anfang steht und sich ein Dividendenportfolio zusammenbauen möchte. Ich habe vor kurzem meinen Depotplaner veröffentlicht. Das ist ein E-Book oder auch ein Printbook, wo ich 5 verschiedene Musterdepots vorstelle. Das sind insgesamt 60 Aktien drin, die ich so ein bisschen als Depot zusammengestellt habe. Vielleicht ist das für den einen oder anderen sinnvoll. Findet man eben alles auf meiner Webseite, genau.
Ja, das könnten wir ja auch verlosen, wenn du mir...
Sehr gerne, klar.
Ja, dann wenn du mir das zuschickst, dann würden wir das verlosen in den nächsten Tagen.
Gerne, ja.
Ruben, hast du schon eine Idee, nach welchem System wir das verlosen? Genauso wie das letzte Buch, oder?
Ja, never touch a rotten system, ne? Also, nein. Nein, wir werden das so machen, wie wir es auch jetzt bei der letzten Auslosung oder Verlosung gemacht haben. Also, da werden wir jetzt nichts Neues erfinden.
Okay, das heißt, für alle, die das Buch gewinnen möchten, die gehen dann auf unsere Webseite 9to5.de.
Genau.
Und da stehen dann weitere Instruktionen, wie ihr an dieses an diesen Depotplaner herankommen könnt.
Genau so ist es.
Einwandfrei.
Super. Ja. Super. Dann an dieser Stelle vielen Dank für die Zeit, die du
erlebt hast. Ja, ich sag danke, dass ich da sein durfte. Hat sehr Spaß gemacht.
Ja, okay. Nimm unseren Dank doch auch mal an. Okay. Also, in diesem Sinne, hat viel Spaß gemacht. Danke vielmals und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Alles klar.
So machen wir es. Alles klar.
Okay.
Bis dann.
Ciao. Tschüss.
Danke. Das war 9 to 5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.